Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Und da schauen wir auf den Mordprozess im Fall Fabian aus Güstrow. Petra Künzer, die Angeklagte, die hatte ja der Polizei gesagt, sie habe die Leiche des Jungen damals zufällig gefunden. Daran gibt es aber starke Zweifel durch jetzt schon zwei Zeugenaussagen mittlerweile. Petra, was haben die denn gesagt?
Also in der vergangenen Woche, da hatte schon ein Zeuge ausgesagt, dass er von der Angeklagten gezielt zum Leichenfundort geführt worden sei. Und zwar einen Tag bevor sich die Angeklagte dann bei der Polizei gemeldet hatte. Und gerade läuft am Landgericht Rostock eine weitere Zeugenbefragung. Und auch mit diesem Mann soll Gina H. am Fundort gewesen sein. Jörn Jakob Gericke in unserem Ostseestudio in Rostock. Belastet seine Aussage jetzt die Angeklagte weiter?
Ja, das würde ich so sagen. Also er hat erstmal auf Nachfrage zum Verhältnis mit der Angeklagten vor Gericht gesagt, seit der Festnahme von Gina H. habe er null Kontakt zu ihr gehabt. Und dann der Satz, so eine Festnahme kommt ja nicht grundlos. Und die beiden kannten sich mal gut, wohnen im Dorf Reimershagen, waren befreundet und hatten mal täglich Kontakt miteinander.
Und was hat der Mann jetzt über diese Nacht am Leichenfundort erzählt?
Also da habe Gina H. ihn an diesem 13. Oktober kontaktiert, also 3 Tage nach Fabians Verschwinden. So hat es am Vormittag ausgesagt. Und sie habe erklärt, sie sei nachts mit einem Bekannten Tiere gucken gewesen, um auf andere Gedanken zu kommen. Mit diesem Bekannten ist wohl der Mann gemeint, der eben vor ein paar Tagen allerdings ausgesagt hat, sie hätte ihn da gezielt zum Fundort geführt. Aber ihrem damaligen Kumpel hatte sie erst mal weiter gesagt, sie hätten dort etwas gefunden, das könnte Fabian gewesen sein. Gina H. wollte noch einmal auf Nummer sicher gehen. Deswegen habe sie den heutigen Zeugen dann gebeten, nochmal zum Tümpel bei Klein Upal zu fahren mit ihr. Und das habe er gemacht und er hat sich dann vorhin erinnert, wie die beiden dann dort an der Leiche standen. Die Details erspare ich jetzt mal. Sie seien dann nur kurz da gewesen und wieder gefahren.
Da fragt man sich natürlich, warum ist dann nicht die Polizei gerufen worden in dem Moment?
Ja, darüber haben die beiden wohl auf dem Rückweg gesprochen, aber damals war der Zeuge wohl auch ja relativ ratlos, was man dann der Polizei erzählen solle. Er habe erst mal nachdenken wollen. Er hatte ja auch nicht wirklich eine Erklärung, warum sie nun ausgerechnet dort gewesen sind. Und er habe auch Angst gehabt, dass ihm niemand glaubt. Die Befragung geht jetzt noch weiter. Gerade ist am Landgericht Rostock eine Pause.
Da sind wir sehr gespannt. Vielen Dank erstmal für die Informationen, Jörn Jakob Gericke in unserem Ostseestudio. Ja, und auch heute Abend fassen wir wieder in einer Podcast-Folge von MV im Fokus alles Wichtige aus der Verhandlung zusammen. Zu finden in unserer NDR MV-App und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei ARD Sounds. Stellen Sie sich vor, Sie machen einen schönen Waldspaziergang. Sie wollen die Natur und die frische Luft genießen und dann ist da plötzlich ein riesiger Müllberg vor Ihnen. So ging es Spaziergängern im Wald von Kargow in der Nähe von Waren an der Mecklenburgischen Seenplatte. Die haben dort nämlich einen Müllhaufen gefunden. Anscheinend wurde der abgeladen von 2 Lkw. Dominik Christkirsteja in Neubrandenburg, was liegt denn dort in dem Waldstück in Kargow ganz genau?
Also hauptsächlich ist das so Gewerbemüll, Reifen, Planen, Styropor und auch so Stoffe, die im Baugewerbe genutzt werden, also was man zum Beispiel von Baugerüsten kennt, aber auch Kleidung und Spielzeug. Eine Kollegin von uns war heute Morgen vor Ort und hat mit Andreas Zimmermann gesprochen. Er wickelt derzeit das Betonwerk in Kargow ab, denn ein Teil des Mülls lag auf dem Gelände des Werks. Daher kümmert er sich darum, dass der Müll entsorgt wird und günstig ist das nicht. Also er sagt, circa 10.000 Euro kann das kosten. Der Bürgermeister von Kargow wurde direkt nach dem Fund informiert und hat auch Anzeige erstattet.
Weil die Polizei jetzt jemanden ausfindig machen sollte, der den Müll dort abgeladen hat, was passiert dann?
Also illegale Müllentsorgung ist grundsätzlich eine Ordnungswidrigkeit und dafür gibt es Bußgelder. Das findet man alles im Bußgeldkatalog. Bei illegaler Müllentsorgung in Mecklenburg-Vorpommern reicht das Bußgeld von 5 Euro für weggeworfene Pappbecher beispielsweise bis hin zu maximal 50.000 Euro für große Mengen an Bauschutt zum Beispiel. Und in ganz besonders schlimmen Fällen, also wenn Gewässer verschmutzt werden oder die Luft oder wenn Abfall gefährlich ist, dann kann es auch als Straftat geahndet werden. Und dafür kann man tatsächlich auch eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren bekommen.
Das Problem gibt es ja nun nicht nur in Kargow. Wie sieht es denn im Rest des Landes aus?
Also im vergangenen Jahr wurden rund 8.000 Tonnen Müll in Mecklenburg-Vorpommern gefunden. Das sind aber auch nur die vermerkten Mengen. Also die Gesamtmenge ist wahrscheinlich noch viel größer. Und das kostet richtig Geld. Also Schwerin musste 47.500 Euro Euro aufbringen, Rostock 23.000 Euro. Das müsste aber auch nicht sein, denn viele Kommunen oder in vielen Kommunen kann man kostenfrei Sperrmüll abholen lassen. Für alles andere gibt es ja auch Wertstoffhöfe.
Vielen Dank, Dominik Kester, über die illegale Müllentsorgung bei uns im Land. Und jetzt weitere Meldungen. Beim G7-Gipfel im französischen Evian hat US-Präsident Trump die anderen Staats- und Regierungschefs über das Abkommen mit dem Iran informiert. Am Freitag wollen beide Seiten das Dokument in der Schweiz unterzeichnen. Dann soll auch die Straße von Hormuz als wichtige Handelsroute wieder offen sein. Heute geht es bei dem G7-Treffen um den Krieg in der Ukraine und auch Präsident Zelensky ist dabei. Um den Gütertransport auf der Fährverbindung zwischen Rostock und Trelleborg zu sichern, hat Schweden nun erstmals direkt mit dem Fährunternehmen Stena Line einen Vertrag geschlossen. Dieser garantiert den Eisenbahntransport mit Deutschland bis 2031. Trotz rückläufiger Nutzung greift Schweden ein, um den Weiterbetrieb zu sichern, da es teilweise wegen Gewichts- und Breitenbeschränkungen keine alternative Route gibt. Die deutsche Bevölkerung wächst nicht mehr. Zum Jahresende 2025 sank die Zahl auf 83,5 Millionen Menschen. Laut Statistischem Bundesamt sind das 0,1% weniger als im Vorjahr. Seit 2011 war die Bevölkerung kontinuierlich gewachsen, mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020. Grund für den Rückgang im vergangenen Jahr: in Deutschland gab es etwa 350.000 mehr Sterbefälle als Geburten. Gleichzeitig ging die Nettozuwanderung von 430.000 auf 235.000 deutlich zurück. 12:07 Sie hören die Mittagsshow kompakt auf NDR1 Radio MV. Cyberattacken, Spionage, Sabotageakte, Desinformationskampagnen, all das wird als hybride Gefahr bezeichnet und Deutschland will künftig schneller dagegen vorgehen. Bundesinnenminister Dobrindt hat dazu ein neues Abwehrzentrum gegen hybride Bedrohungen eröffnet. Aus Berlin berichtet Philipp Eckstein.
Dort sollen Polizei und Nachrichtendienste Erkenntnisse zusammentragen, Lagebilder erstellen und auch abstimmen, wie sie gegen hybride Angriffe vorgehen. Beteiligt sind unter anderem der Verfassungsschutz, das Bundeskriminalamt, die Landeskriminalämter, der Zoll und der Bundesnachrichtendienst. Falsche Informationen, die gezielt im Internet gestreut werden, Anschläge auf Stromleitungen, Drohnen über Bundeswehreinrichtungen, Sabotage. Und das mutmaßlich gesteuert von Geheimdiensten aus dem Ausland. Hybride Bedrohungen und Angriffe sind ein Problem, da sind sich die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern einig. Seit Jahren warnen sie immer wieder davor. Jetzt wollen sie dagegen noch gezielter vorgehen.
Philipp Eckstein über das neue Abwehrzentrum gegen hybride Bedrohungen. Im Jahr 2022 wurde er zum Vogel des Jahres gekürt, der Wiedehopf. In Deutschland ist er gefährdet, aber in einem Naturschutzgebiet in Mecklenburg-Vorpommern gibt es immer mehr der hübschen Vögel. Dank eines Wiederansiedlungsprojekts des Naturschutzbundes Deutschland, kurz NABU. Und des Klimawandels, denn der Wiedehopf liebt warme, trockene Regionen mit wenig Vegetation. Sophie Jung berichtet aus dem Ressort Landwirtschaft, Umwelt und Natur.
Das sieht sehr gut aus.
In der Sandheide des Naturschutzgebiets Marienfließ steht NABU-Mitglied Kerstin Bull vor einem Nistkasten. Nacheinander zieht sie 6 Wiedehopfe aus dem Kasten und steckt sie in einen Eimer. Die Vögel bekommen heute einen kleinen Ring mit einer Nummer ans rechte Bein. Wenn sie an einem anderen Ort gefunden werden, wissen Vogelschützer so, woher sie kommen.
Also im letzten Jahr 2025 hatten wir dann 47 Bruten und 151 beringte Jungvögel. Im Jahr davor waren wir noch bei 115. Bringt Jungvögeln. Also der Anstieg ist schon für uns enorm. Hätten wir niemals gedacht, dass es gerade im letzten Jahr 2025, dass wir über 40 Bruten haben werden. Das ist für uns schon ein toller Erfolg.
Der ist vor allem der Arbeit von 10 Personen zu verdanken, die rund 70 Nistkästen in Marienfließ installiert haben und sie seit 2021 jedes Jahr zwischen April und August alle 2 Wochen kontrollieren. Die selbst entwickelten Kästen ähneln einer Baumhöhle und werden von den Wiedehopfen gut angenommen, berichtet NABU-Mitglied Dörte Kemper.
Und dann kamen auch gleichzeitig die Feldgrille sehr stark hier ins Gebiet. Also das heißt genügend Futter für den Wiedehopf. Und seitdem steigt die Population also stetig an. Ne?
Dörte Kemper beobachtet, dass sich der Wiedehopf mittlerweile auch außerhalb des Naturschutzgebiets ausbreitet.
Und da auch Naturbruten macht in Naturhöhlen, einfach in Bäumen und so. Und das ist auch unsere Hoffnung oder unsere Vision, dass er dann so, wie das in Frankreich zum Beispiel ja ist, dass er da einfach so ein Gartenvogel dann halt auch ist. Ne? Und in Mauern oder in alten Bäumen oder gerade auch gerne so in Obstplantagen, also so Streuobstwiesen oder sowas. Das wäre wäre schön, ja.
Nach dem starken Anstieg der Population seit 2021 rechnen Dörte Kemper und Kerstin Bull damit, dass in diesem Jahr die Zahl stagniert. Grund: der lange kalte Winter, durch den die Vögel spät angefangen haben zu brüten. Konkrete Zahlen werden Anfang nächsten Jahres veröffentlicht.
Es gibt also wieder mehr Wiederhöpfe im Land. Vielen Dank, Sophie Jung, für die Informationen.
Und danke, Petra Künzer, für die Mittagsschau.
Gerne.